Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 19. September 2025. Frieden in Europa, das ist die wichtigste Priorität. Das muss das Ziel sein. Frieden in Europa, aber die Politik, vor allem in der Europäischen Union, da in den Zentren, in den Epizentren marschiert in die Gegenrichtung. Wenn ich das Trio Infernale, Macron, Starmer und Merz sehe, dann eile ich in einen Luftschutzkeller. Nein, es ist unglaublich, wie ballistisch, wie aufgeladen und aufmunitioniert da die Atmosphäre wird, wenn diese Politiker auftreten. Jetzt kann man sich natürlich damit trösten, dass man sich vor Augen führt, dass das ganze Kriegsgerede und die Verschiebung dieser Geisterarmeen und Heerscharen in den Osten, das sind Luftschlösser, zum Glück, das sind Wolkenschiebereien, denn diese Politiker haben nicht das Geld, sie haben gar nicht die Kraft, die Möglichkeit, das umzusetzen, was sie da in den Äther hinein projizieren. Aber das ist natürlich ein schwacher Trost, weil Worte können eben auch zu Waffen werden. Und diese ganze Sprengsatzrhetorik, die wir haben in der internationalen Politik, in der Europäischen Union, auch und gerade durch Deutschland, durch diesen Kanzler, der wie ein Relikt aus dem Kalten Krieg wirkt, seine Bundesrepublik umzingelt sieht, von Feinden aller Art, im Osten lauert und drängt der Russe, im Innern sind die fünften Kolonnen unterwegs. Das hat fast etwas Verfolgungswahnmäßiges, etwas Paranoides, aber natürlich sind das auch rhetorische Techniken, um abzulenken von der eigenen Unmöglichkeit und auch letztlich selbstverschuldeten Unfähigkeit, diese Probleme zu lösen. Denn das Problem, das Deutschland hat, innenpolitisch, lässt sich auf ein Wort herunterbrechen. Das ist die Brandmauer. Und das Lavieren, auch eben diese Ausweichrhetorik ins Außenpolitische, die wir da gesehen haben diese Woche bei Kanzler Merz, das sind alles Folgen dieser Brandmauerpolitik, weil sie einen Kanzler haben, der einfach unbedingt Kanzler werden wollte und Kanzler bleiben will. Und deshalb ist er einen Pakt mit einer Partei eingegangen, die ihn jetzt aus einer Position der also extremen Schwäche trotzdem irgendwie noch fernzusteuern scheint, nämlich die SPD. Gäbe es die Brandmauer nicht, würde die CDU-CSU eine andere Strategie verfolgen, nämlich eine Strategie der zähmenden Zusammenarbeit mit der AfD. So könnten es ja die Parteistrategen dann verkaufen, um das eigene Gutmenschentum, das Innerliche da gewissermaßen zu befriedigen. Dann hätten sie eine ganz andere Politik in der Bundesrepublik. Aber es ist eine Tatsache, dass in Deutschland im Moment die politischen Vektoren auseinanderstreben. Ist ja nicht das einzige Land mit einer großen Polarisierung und mit einer großen Fallhöhe auch zwischen den noch regierenden Eliten und dem Volk. Und das ist dann die Konsequenz davon. Also eine kriegerische Rhetorik, die zum Glück nicht in die Wirklichkeit umgesetzt werden kann, die aber für sich genommen natürlich auch brandgefährlich ist, weil eben aus Worten auch Taten und eben Sprengsätze werden können. Zum anderen haben sie aber einen Stillstand bei der Problemlösung, weil sich die regierende Partei in Abhängigkeit, in Geiselhaft begeben hat mit einer anderen Partei, die ungefähr das Gegenteil von dem will, was man selber will. Und da können sie nicht erwarten, dass es etwas Vernünftiges daraus abzuleiten gibt. Das ist interessant, wenn man etwas in den Medien schaut. Die Journalisten realisieren das natürlich. Sie versuchen allerdings, weil die meisten ja die Brandmauer richtig finden, diese Politik nicht so drastisch zu kritisieren. Zumindest im Zeitungsmainstream ist dieses Bestreben zu sehen. Wobei, es fällt schon auf, heute Morgen habe ich gesehen in der Welt ein Artikel, da wird ganz offen, und es häufen sich diese Artikel, werden die Deutschen zur Auswanderung ermuntert. Also wer jung ist, ambitioniert und mutig, der sollte die Bundesrepublik verlassen. Das schreibt man in einer Welt, Meine, das ist ja fürchterlich. Meine, wenn die Journalisten dazu auffordern müssen oder sich veranlasst fühlen, jungen und mutigen Deutschen zu sagen, wandert aus, dann sind doch das Alarmzeichen der allerobersten Hubraumklasse. Und mir fällt das auch auf, wenn ich gelegentlich in Deutschland bin, bei der Security oder auch in anderen Funktionen. Ich werde oft darauf angesprochen, ja, was muss man machen, um in die Schweiz zu kommen? Also das ist ein Gefühl, eine Gefühlslage, die ich beobachte. Und das müsste ja in der Politik nachhaltig zu denken geben. Müsste vielleicht auch da einige dieser Heldentenöre der Rhetorik vor den Kameras etwas demütiger machen, etwas bescheidener. Aber die institutionalisierte Arroganz, entschuldigen Sie, das fällt einem Schweizer einfach auf, die institutionalisierte Arroganz in der deutschen Politik ist also schon sehr auffällig. Also die können zum Teil den größten Unsinn machen. Und die Wirtschaft rasselt drunter, Migration außer Rand und Band, aber da treten einige immer noch so auf, als seien sie die größten Weltmeister. Fast schon wieder bewundernswert, dieses Selbstvertrauen. Aber armes Deutschland, wenn die Journalisten schon dazu aufrufen, gewissermaßen das Land zu verlassen. Vielen geht es schlechter, die Wirtschaft in der Rezession, aber eine Personengruppe in der Bundesrepublik leidet überhaupt nicht. Und diese Personengruppe, das sind die Mitglieder des Bundestags. Ich habe da eine Statistik von unserem Chefökonomen Hans Kaufmann und der hat da aufgestellt, die Aufwendungen und Ausgaben im Deutschen Bundestag. Und das geht also nach oben von 2023 bis 2024, Ausgabensteigerung von 15%. 15% mehr Geld wird da ausgegeben für den Bundestag. Da sind wir also bei Gesamtausgaben von, was haben wir? Unglaublich, 1,3 Milliarden, das ging auf 1,5, dann 1,79 Milliarden. Aufwendungen für Abgeordnete war 2023 651 Millionen, dann 735 Millionen, 846 Millionen, 15,1. Auch bei den Beschäftigten der Bundesverwaltung, da gehen die Vektoren, zeigen sie nach oben, Kostensteigerung von 24,9%. Hier noch die sachlichen Verwaltungs- oder sächlichen Verwaltungsausgaben plus 14%. Also überall Ausgabensteigerungen bei der Politik. Ja, kein Wunder, dass die sich in skurriler Selbstsicherheit bewegen, in diesen eben zunehmend luftdicht und luftdicht abgeschlossenen Abteilungen da des Politbetriebs. Ja klar, wenn du dir natürlich selber jedes Jahr eine Lohnerhöhung gewähren kannst, während draußen die Mittel knapp werden, dann hast du ein anderes Lebensgefühl als die, die die Lebenswirklichkeit bestreiten müssen, als die dann das ausbaden müssen, was diese immer üppiger bestallten Funktionäre, Politiker und Parlamentarier sich da genehmigen. Zum Vergleich, das Schweizer Parlament kostet pro Jahr 24 47 Millionen Franken, Parlamentsdienste 72 Millionen Franken, dann könnte man noch einen Teil der Kosten der Bundeskanzlei, insgesamt 192 Millionen Franken, könnte man noch hinzustellen. Aber das ist kein Vergleich zu den exorbitanten, ja fast nach einem chinesischen Volkskongress aussehenden Kosten des deutschen Parlaments. Finde ich hochinteressant. Diese Zahlen zeigen irgendwo auch eine Facette, was falsch läuft in der Bundesrepublik. Dann gibt es in der Schweiz interessante Untersuchungen zum Asylthema. Die Asylzahlen gehen ja zurück in der Europäischen Union, auch in Deutschland. Da hat sich jetzt die Regierung gerühmt und gebrüstet, was sie da alles an grossartigen Abblockungsleistungen vollbringe. Jetzt interessant in dieser Hinsicht, es gibt ja Migrationsströme übers Mittelmeer, die kommen von Italien, werden dann die Migranten, die Asylbewerber direkt durchgewunken in die Schweiz. Wegen Schengen-Dublin ist das schwierig, die Grenzübergänge dann entsprechend dingfest zu machen. Die Schweiz hat einen linken Asylminister, der die Willkommenskultur ausbaut. Das ist der größte Fehler. Also wenn Sie steigenden Asyldruck haben, wenn Sie dann einfach mehr Asylplätze zur Verfügung stellen, das Angebot schafft die Nachfrage. Viele gehen dann nach Deutschland. Und jetzt müsste ja angesichts der Dobrindschen Grenzkontrollen, müssten ja immer mehr Asylbewerber, die durch die Schweiz gegangen sind, die müssten ja sozusagen dann in die Schweiz zurückgestoßen werden. Aus Deutschland oder von der deutschen Grenze. Interessant ist aber, dass wir keine steigenden Zahlen haben. Also es gibt offensichtlich, also entweder ist die Asylmigration durch die Schweiz nach Deutschland auf den Nullpunkt zurückgegangen. Das müsste dann allerdings auch einmal verdankt werden von den deutschen Behörden, die uns ja immer wieder knüppeln, wenn das Gegenteil der Fall ist und uns kritisieren. Aber es zeigt eben auch, dass diese Rückstellungs- oder Abschiebevehemenz, die da proklamiert wird in Bundesberlin, dass die offensichtlich nicht stattfindet, zumindest nicht an der schweizerisch-deutschen Grenze. Es bestätigt sich vielleicht der Verdacht, dass die zurückgehenden Asylzahlen weniger mit der deutschen Innenpolitik zu tun haben als mit der Politik anderer Staaten. Zum Beispiel sehen wir jetzt in schweizerischen Berichten, dass die syrischen Flüchtlingszahlen ganz massiv zurückgegangen sind und auch der türkische Präsident Erdogan habe da die Schraube wieder angezogen. Also gut möglich, dass sich da die Politiker in Berlin aus Mangel an anderen Erfolgsmeldungen die Leistungen dieser Regierung sich selber anschminken und in den Medien interessanterweise auch noch durchkommen. Also diese Rhetorik der Selbstbelobigung, die wird nicht hinterfragt im deutschen Medien-Mainstream, zumindest so nicht, wie ich das überblicken kann. Im Portal News habe ich gesehen, die schauen da natürlich ganz kritisch hin. Ich finde das sowieso sehr gut, was die da machen mit ihrem aufsässigen, auch sehr rechercheintensiven Journalismus. Habe ja die Freude und Möglichkeit, da gelegentlich auch in der Morgensendung dabei zu sein. Also man beleuchtet das bengalisch im Medienmainstream, vermutlich eben deshalb, weil man nicht möchte, dass eine kritische Betrachtung der märzischen Asylpolitik der AfD noch mehr Aufschwung geben könnte. Also die Journalisten sind hier der schreibende Arm der Bundesregierung in dieser Hinsicht. Neue kriminelle Gruppen aus Tschetschenien, entschuldigen Sie, ich komme immer mit Deutschland. Also wenn man über Deutschland redet, ist heute die Stimmung eigentlich sofort im Keller. Das ist eine ziemliche Herausforderung für eine Sendung, die nicht in Trübsal und Deprotainment verfallen möchte. Neue kriminelle Gruppen aus Tschetschenien bedrohen die Vormachtstellung arabischer Clans in Deutschland. Also als im 30-jährigen Krieg Deutschland zur Hauptkampfzone europäischer Armeen wurde, aus Österreich, aus Schweden, aus Frankreich, ist Deutschland heute die Kampfzone von Clans aus dem Nahen Osten und aus Tschetschenien, sozusagen das Schlachtfeld der Gangs. Da lesen wir Berichte jetzt in den Schweizer Zeitungen über Berlin, die also zappenduster sind. Eine unglaubliche Entwicklung, wie da auch Schießereien stattfinden, Messerstechereien und so weiter. Selbst der linksliberale Tagesanzeiger schreibt mit angstgeweiteten Augen über diese Vorgänge. Das muss natürlich auch zu denken geben. An Krebs erkrankte Tennislegende berichtet von Drogenproblemen. Das hat mich noch berührt, diese Geschichte heute Morgen, dass Björn Borg, der frühere schwedische Tennisstar, Sportler des Jahrhunderts, Seriensieger in Wimbledon. Mit 26 Jahren hat er schon aufgehört, Motivationsverlust, also in sehr, sehr jungen Jahren. Und er sei nachher den Drogen verfallen. Kokain, Alkohol, berichtet da sehr offenherzig in seiner Autobiografie. Und der Pechvogel auch jetzt noch an Prostatakrebs erkrankt. Also Björn Borg, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als er aktiv auf dem Tennisplatz stand. Das war die uneinnehmbare Festung, der Eisberg und auch das jugendliche Pop- und Sexsymbol der Mädchen damals, ein absoluter Superstar, Björn Borg, der dann von den Höhen dieses jugendlichen und ja dann eben junger Mann von diesem Starkult, von diesem Startum, von diesen Stratosphären sehr weit abgestürzt ist. Ein Beispiel, das natürlich auch in Deutschland mit etwa Boris Becker vielleicht einen ähnlichen Verlauf genommen hat. Dann habe ich einen Artikel gesehen, heute auch noch interessant, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über den Robert Sesselmann. Das ist der Landrat in Sonneberg, der seit 2 Jahren dort im Amt ist. Sie erinnern sich, Untergang des Abendlandes, als da die Möglichkeit bestand, dass der hätte gewählt werden können. Und jetzt schreibt die FAZ einen nicht mehr enden wollenden Artikel darüber, dass dieser Sesselmann, also dieses Sonneberg noch nicht in den Abgrund geritten habe. Ja, er sei ja eigentlich ein Konsenspolitiker. Er verweigere zwar das Gespräch mit den Mainstream-Medien, weil er das ablehne, diesen medial-gouvernementalen Komplex da, diese kommunizierenden Röhren zwischen Establishment und Medien. Deshalb kommuniziert er über seine YouTube-Kanäle. Aber er ist da offensichtlich nicht diese zerstörerische Kraft, als die man ihn da hinstellen wollte. Es wird da versucht, etwas zu skandalisieren, seine Positionen. Er warb also im Wahlkampf für sich mit Forderungen wie Euro abschaffen, Frauen vor dem Islam schützen, Rundfunkbeiträge abschaffen, gegen Windräder für Diesel, gegen Sanktionen für billiges Gas aus Russland. Ja, ich meine, man kann jetzt da anderer Meinung sein, aber ist jetzt das in Deutschland ein intellektueller Skandal, wenn man mit diesen Forderungen antritt? Ich meine, viele Zeitungen machen sich diese Forderungen ja mittlerweile schon zu eigen. Die schreiben ab von der AfD, aber zeigen dann mit dem Finger auf die AfD, haltet den Dieb. Ist übrigens auch ein gutes Zeichen, dass eine Oppositionspartei, die verketzert wird, sich mit ihren Themen durchsetzt. Das zeigt doch zumindest, das müsste eigentlich den Leuten, den unbeteiligten Beobachtern vor Augen führen, wie wichtig eben eine solche unbequeme Opposition ist. Und der Fall Sesselmann zeigt jetzt, dass all diese apokalyptischen Prognosen, die sind einfach nicht sind einfach nicht eingetreten. Und man hat, also ich habe Ihnen das ja von Anfang an gesagt, dass das nicht passieren wird. Jetzt merken es vielleicht da ein paar andere. Eben der politmediale Komplex mit den Medienkartellen will er nicht zusammenarbeiten. Und das Fazit des Artikels lautet, er verwaltet und die Verwaltung ist so professionell, dass die meisten Dinge erledigt werden. Wenn es morgen Wahlen geben würde, sagt da ein Gewährsmann aus Sonneberg, würde sich nichts ändern. Einen starken Gegenkandidaten für den Landrat sieht er nicht. Er ist überzeugt, Sesselmann würde wieder gewählt werden. Das ist Normalisierung, meine Damen und Herren. Das ist die Demokratie und ich bin überzeugt, ich habe das feste Vertrauen, wenn es da irgendein mutmaßlicher Radikalinski, sofern es das in der AfD wirklich gibt, ich meine, das sind ja auch alles Gerüchte, Unterstellungen, das ist ein Nazi, das ist ein Rechtsextremer, das sagt eigentlich mehr aus über die, die das kritisieren, als über die, die kritisiert werden. Wenn es da also tatsächlich einer nach vorne käme, mit irgendwelchen schummrigen Auffassungen. Ich bin überzeugt, in diesem überbremsten, bürokratisierten Parlamentsbetrieb würde einer sofort ausgeschieden. Das gäbe eine Autoimmunreaktion dieses starren, fast unbeweglichen Systems gegen solche disruptiven Kräfte. Also die deutsche Demokratie ist ja viel stabiler, als da diese Paranoia-Politiker in Berlin immer wieder an die Wand zu malen versuchen. Wer widerspricht, wird abgesägt. Der Fall Jimmy Kimmel, das ist Cancel Culture von rechts, jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe darüber ausführlicher in der Schweizer Ausgabe gesprochen, muss das hier nicht noch einmal tun. Die Steuer, die Frankreich spaltet, ja, das ist jetzt auch der Trend. Die Staaten haben kein Geld, also nehmen sie das Geld bei denen, die es noch haben. Also ist ein riesiges Thema, wird vielleicht auch auf Deutschland zukommen. Aber wenn man eben den Wohlhabenden das Geld wegnimmt, geht's dem Land nicht besser. Den Armen geht's dort gut, wo es viele Reiche gibt. Und wenn sie den Reichen alles Geld wegnehmen, dann landen sie am Schluss bei der Umverteilung von Armut. Und die Reichen gehen weg, weil die sind flexibler. Und das Dümmste, was ein Staat machen kann, das Dümmste, was die Bundesrepublik machen könnte, wären Steuererhöhungen nach französischem Vorbild. Kasachstan warnt vor nuklearem Armageddon. Risiko so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Kasachstans Präsident Tokayev warnt vor einem Atomkrieg statt Sanktionen oder Blockbildung, setzt Astana auf Diplomatie und will als Vermittler im globalen Krisendialog auftreten. Eine Meldung aus der Berliner Zeitung. Ja, das ist ganz entscheidend. Frieden in Europa und die Zentralasiaten, die sehen diese Gefahren, die unser Trio Infernale da, die drei bereits genannten Herrschaften, nicht sehen wollen. Aber immer mehr Leute machen sich Sorgen darüber. Die Leute sind eben klüger als ihre Chefs da oder die eingebildeten Chefs da obendrein, die drauf, die meinen, sie seien der Chef, obwohl ja eigentlich der Bürger der Chef ist. Die AfD wird 2029 bei 9% sein, sagt Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer. Die AfD wird 2029 bei 9% sein, aber sicher nicht, wenn die Bundesregierung so weitermacht, wie sie es jetzt tut. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Entschuldigen Sie international heute ein bisschen unerfreuliche Meldungen, aber nicht verzweifeln, nicht verzagen. Diese Probleme kommen jetzt eben ans Licht, weil sie zu lange zugedeckt worden sind unter dem Regenbogenmantel der politischen, fremdfinanzierten Korrektheit und dieser ganzen frivolen Leichtfertigkeit der Überflussjahre in der, ja, in der Wirtschaftsboomzeit. Und jetzt werden die Zeiten halt düsterer und die ernsten Themen kommen nach vorne. Aber das ist die notwendige Vorstufe zu einer Lösung. Und ich betone das ja immer wieder. Es gibt ja auch, natürlich, selbstverständlich wird man diese Probleme lösen. Und ich rate jetzt also auch nicht allen Deutschen auszuwandern. Nein, wenn es nicht gut läuft in einem Land, dann ist halt der Bürger gefordert. Die Politik ist zu wichtig, meine Damen und Herren, als dass man sie exklusiv den Politikern überlassen darf. Und wenn Sie finden, die Politiker haben zu viel Macht, ja, dann machen Sie es wie die Schweiz. Führen Sie die direkte Demokratie ein. Einer muss ja den Job machen, einer muss sich aus der Deckung wagen. Und wenn es die da oben nicht machen, dann muss halt einer unter den 80 Millionen Deutschen, wird sich ja wohl noch finden, der so ein Anliegen durchsetzen kann. Also meine Damen und Herren, es gibt immer Hoffnung. Vielen Dank, ein schönes Wochenende und bis bald.